Wie zum Beginn der Sendung angekündigt, wollen wir uns im zweiten Teil der Sendung Forum Gegenstandpunkt mit der grünen Gentechnik beschäftigen und wie Deutschland in der Angelegenheit mitmischen möchte. Anfang März meldete die Zeitung Die Welt, dass die grüne Gentechnik weltweit auf dem Vormarsch ist. Seit den ersten genetischen Freilandversuchen 1986 in den USA ist die Genforschung in den Laboren auf Hochtouren gelaufen. Die Gentechnologen haben diverse Methoden und Instrumente für die Manipulation von biochemischen Vorgängen entwickelt, haben einige herkömmlichen Lebensmittel und Nutzpflanzen neue Merkmale verpasst, die zum Teil inzwischen schon in industrieller Produktion hergestellt werden. Ich erinnere da an Mais, Raps, Baumwolle, Soja und jetzt zuletzt die Kartoffel und andere Ackerpflanzen wurden gegen Schädlinge resistent gemacht. Die Tomate kommt als Supertomate mit 4 Wochen Haltbarkeit groß raus. Andere Pflanzen wurden mit Eigenschaften wie Selbstdüngung, Frostschutz oder höherem Nährwert ausgestattet. Große Agrarkonzerne wie Monsanto oder Saatunternehmen in der Bundesrepublik haben die Gentechnik als Mittel entdeckt, ihre Gewinne zu erhöhen, indem sie die Bauern in neuer Weise von sich abhängig machen. Sie offerieren diesen die entsprechenden gentechnischen Produkte, ihre Ernteerträge zu steigern, die Produktionskosten zu senken, den Transportaufwand zu verbilligen. Kurz gesagt, die Produzenten, also die Bauern, können mit neuen Produkten ihre Gewinne steigern. Für die Agrarkonzerne wie Monsanto läuft die Sicherung dieser Gewinne zum einen über die Patentierung, die dem Patentinhaber für eine gewisse Zeit die ausschließliche Nutzung seiner Erfindung sichert. Das bedeutet, wenn das Produkt den Markt erobert, dass die Firma ganz legal monopolistische Extragewinne verbuchen kann. Zweitens ist es mit der Gentechnik endgültig gelungen, die Agrarbetriebe weltweit von den gentechnisch bearbeiteten Saatgut der Konzerne abhängig zu machen. Nicht alles technisch manipulierte Saatgut kann nämlich mehr von den Bauern selbst nachproduziert werden. Für Saatgut, das er selbst nutzen könnte, um eigenes Saatgut zu gewinnen, muss er beim Kaufen schon eine Lizenz zahlen. Ganz nebenbei haben die Konzerne auch noch ein Monopol auf bestimmte Spritzmittel, weil die neuen Pflanzen keineswegs zufälligerweise, sondern sehr planvoll nur das Spezial Pflanzenschutzmittel der Lieferfirma vertragen. Das alles erweitert den Absatz und beschleunigt den Kapitalumschlag der Agrarkonzerne. Da lohnt sich das Investieren. Kredite sind leicht zu bekommen. Die Börse ist hoch interessiert.
Ja, und das, was derzeit als Vormarsch, so wie die Welt das geschrieben hat, da Anfang März, als Vormarsch der grünen Gentechnik in den Medien besprochen wird, das ist bis jetzt vor allem ein Erfolg der amerikanischen Konzerne. Die europäischen Länder machen da nicht mit. Sie haben sogar die Einfuhr von Gentechnikprodukten verboten. Deutschland ging sogar noch einen Schritt weiter als die EU. Die einzige Gen-Mais-Sorte, die 2005 von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zugelassen wurde, wurde in Deutschland 2009 wieder verboten. Und deswegen hält sich seitdem hartnäckig das Gerücht, dass hierzulande in Deutschland bei der herrschenden Klasse eine besonders gentechnikfeindliche Einstellung vorherrsche und dass deutsche Politiker aus Rücksicht auf die Gentechnik-Skepsis der Konsumenten und aus Rücksicht auf die Volksgesundheit ihrer Bevölkerung der Bevölkerung bzw. den kritischen Konsumenten Recht geben und sie vor den unerwünschten Produkten schützen würden. Allerdings, eine etwas genauere Lektüre des Gentechnikgesetzes kann einen da schon eines Besseren belehren. Dort heißt es, Zitat aus diesem Gesetz von 1990, Paragraf 1. Das Ziel des Gentechnikgesetzes ist es, Mensch und Umwelt vor möglichen Gefahren gentechnischer Verfahren zu schützen und dem Entstehen solcher Gefahren vorzubeugen. Weiterhin soll das Gesetz sicherstellen, dass Produkte, insbesondere Lebens- und Futtermittel, konventionell, ökologisch oder unter Einsatz gentechnisch veränderter Organismen erzeugt und in den Verkehr gebracht werden können. Soweit Zitat aus dem Gesetz. Hier wird also als erstes zu Protokoll gegeben, dass man der Gentechnik ein noch ziemlich unerforschtes Gefahrenpotenzial zutraut und dem entgegenarbeiten will. Das sagt ja der erste Satz, wenn es heißt, Mensch und Umwelt sollen vor den Gefahren dieser Verfahren geschützt werden. Im Umgang mit solchen Gefahren sind europäische Politiker, das ist nichts Neues, bekanntlich ziemlich abgebrüht. In allen Ländern haben sie genügend Erfahrungen mit ihren Lebensmittelkapitalen gesammelt, um genau zu wissen, dass diese Konzerne von sich aus mit Volksgesundheit und Verträglichkeit bei der Herstellung ihrer Lebensmittel nichts am Hut haben. Nur eine kleine Erinnerung hat jeder noch im Kopf. Mal waren es die hormonverseuchten Hühner oder Kälber, mal BSE-verseuchtes Rindfleisch, mal verdorbenes Gammelfleisch in den Supermärkten, wovon die Presse skandalmäßig berichtet hat. Die Reihe könnte noch lange fortgesetzt werden. Also, was ich sagen will, der deutsche Staat weiß also, warum er von seinen Firmen Tests und Nachweise über Wirkungen verlangt, bevor er die Zulassung von neuen Produkten genehmigt. Und er macht sich auch gar nichts darüber vor, wie effektiv seine Kontrollen sind. Gesundheitsschäden und Todesfälle sind durchaus immer mit eingeplant. Bloß, dass der deutsche Volkskörper massenhaft vergiftet oder geschädigt wird, das will die Regierung nicht zulassen. Schließlich sollen ihre Bürger auch weiterhin für Staat und Wirtschaft eingespannt werden. Gleich nach dem Bekenntnis zum Schutz von Mensch und Umwelt, gleich nach diesem Bekenntnis nennt das Gentechnikgesetz das zweite Ziel. Da heißt es ja, das Gesetz soll sicherstellen, dass Produkte, insbesondere Lebens- und Futtermittel, konventionell, ökologisch oder unter Einsatz gentechnisch veränderter Organismen erzeugt und in den Verkehr gebracht werden können. Das zweite Ziel heißt also, in Deutschland soll alles Nötige dafür getan werden, damit neben der konventionellen und der Bio-Lebensmittelproduktion auch eine gentechnische Warenabteilung etabliert wird. Schließlich ist die Biotechnologie, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz meldet, ein wichtiger Motor für Wachstum, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit. Außer der Sicherheit der Gesundheit macht sich die Regierung damit also noch eine ganz andere Sicherheit zu ihrem Zweck. Die deutsche Wirtschaft, sie soll in ihren einschlägigen Abteilungen mitverdienen auf dem neuen Markt. Sie soll wissen, dass es sich lohnt, in die Produktentwicklung zu investieren. Und als Erfolg teilt die Regierung stolz mit, dass Deutschland schon jetzt das Land mit den meisten Biotechnologieunternehmen in Europa ist. Also von wegen Zurückhaltung und Deutschland hat da eine besonders feindliche Einstellung. Deutschland hat die Gentechnikwelle weder verschlafen, noch meinen Ilse Aigner und ihre Kollegen, sie müssten wegen der Risiken die sie ja kennen, auf das Mitkonkurrieren verzichten. Kapitalstarke Chemiefirmen wie BASF haben einige Erfindungen auf Lager, mit denen sie an den US-Firmen vorbei eigene Märkte erobern wollen. Das erste in Europa zugelassene Produkt, das jetzt als deutscher Erfolg verkündet wurde, ist eine gentechnisch manipulierte Kartoffelsorte, die als Industrierohstoff für die Papier- und Klebstoffproduktion taugt. Und was diese Kartoffel angeht, haben kritische Gentechniker natürlich gleich herausgefunden, dass dieses Produkt, obwohl es gar kein Lebensmittel ist, soll ja nur für diese Klebstoffproduktion und so weiter benutzt werden, trotzdem ziemlich gute Chancen hat, in die menschliche Ernährung vorzudringen. Und zwar erstens durch die schon einkalkulierte Aussamung und Verunreinigung von Saatgut der umliegenden Felder und zweitens dadurch, dass die Kartoffeln nach Herausziehen ihrer Stärke sehr gut als Viehfutter für die Landwirtschaft taugt. Hier, also bei diesen Kartoffeln, ist es genauso wie bei den Genmais-Sorten völlig ungeklärt, welchen Einfluss die Antibiotikaresistenz vieler Gentechnikprodukte auf tierische und menschliche Organismen hat. Natürlich sind die Bedenken auch den Zuständigen, den verantwortlichen Politikern bekannt. Sie setzen sich auch nicht einfach darüber hinweg. Aber wie sie sich darum kümmern, das ist schon sehr bezeichnend. Und da sagt der Bernd jetzt nochmal was dazu.
Ja, dann will ich nochmal kurz auf das Kümmern eingehen. Als erstes lassen Sie überall da, wo die Folgen noch unklar sind, Wahrscheinlichkeiten der Schädigung ausrechnen. Dabei kommen dann manchmal unfreiwillige Bekenntnisse zu ziemlich rücksichtslosen Kalkulationen heraus, rücksichtslos sowohl gegenüber der Logik wie den vorgesehenen Opfern. Als Beispiel zitieren wir ein österreichisches Statement zum Genmais, also ein offizielles Statement. Transgener BT-Mais, dies BT ist eine Abkürzung für Bacillus thuringiensis, also nicht für Biotechnologie. Transgener BT-Mais richtet erst einen Schaden an, wenn er gleich schädlich oder schädlicher wirkt als herkömmliche Pestizide. Da die Wahrscheinlichkeit klein ist, dass BT-Mais schädlicher auf Nicht-Zielorganismen wirkt als chemische Pestizide, ist schließlich auch das Risiko klein. Da muss ich nur kurz was erklären. Bei dem BT-Mais wird ein Insektizid eingebaut und das wird jetzt verglichen mit dem Pestizid. Also man muss dieses Zitat sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wann ist das Zeug nach dieser Definition schädlich? Schädlich ist diese Sorte Mais demnach nur dann, wenn sie mindestens genauso schädlich ist wie, Zitat, herkömmliche Pestizide. Also die Insektizide genauso schädlich sind wie herkömmliche Pestizide. Da werden also zwei Sorten Schaden verglichen und wenn der eine nicht größer ist als der andere, dann gilt er gleich gar nicht als Schaden. Der zweite Satz des Zitats deutet schon die andere Methode an, wie mit Schäden theoretisch umgegangen wird. Aus dem Nachteil eines mangelhaften Bescheidwissens über die kurz- und langfristigen Gefahren macht die Politik nämlich regelmäßig ein positives Urteil des Typs. Das Risiko ist so gering, dass man die Technik guten Gewissens einsetzen kann. Man muss dazu nur das Risiko in die richtige Relation setzen zu den erhofften ökonomischen Siegen. Wenn man beides verantwortlich abwägt, dann gelten gewisse Schadenswahrscheinlichkeiten in Anbetracht der wirtschaftlichen Aussichten als vollkommen verträglich. Risikobewertung und Risikomanagement sind dazu die passenden Sprachregelungen im Gentechnikgesetz, § 14. Der zweite Schritt ist, man legt Grenzwerte fest, die Unbedenklichkeit suggerieren und schafft eine große Menge von Kontrollgesetzen, die vom Gegenteil ausgehen. Weil Grenzwerte sich am Machbaren orientieren, bleiben Schäden nicht aus. Davon gehen die diese festlegen, also die Grenzwerte festlegen, aus. Und wenn sie ein durchaus aufwendiges, man merkt es daran, dass sie ein sehr aufwendiges Überwachungsregime installieren. Alle auftretenden Schäden werden beobachtet und dann, wenn etwas passiert, die Grenzwerte und Erlaubnisse wieder zu verändern. So kommt ein Großversuch am lebenden Objekt in Gang. Im Laufe der Zeit merken die politischen Beobachter dann schon, was geht und was nicht. Um ein Beispiel zu geben, das Risiko, dass sich gentechnisch und natürliche Produkte in freier Natur kreuzen, rechtlich gesehen eine Verunreinigung von Saatgut der umliegenden Felder, wird, weil es nun einmal nicht abgeschafft werden kann, auf die Wahrscheinlichkeit von 0,9% begrenzt. Unterhalb dieser Schwelle verhindert es also die Zulassung nicht mehr. Reinheit wird zur Definitionssache. Damit müssen nun alle die leben, die eine Vermischung mit normalen Lebensmitteln unbedingt verhindern wollten. Damit können aber auch die Eigentums- und Haftpflichtansprüche geregelt werden, die die Gentechnik von Anfang an bekleidet haben. Mit solchen realistischen Problemlösungen bahnt die Politik einer ihrer wegweisenden Zukunftstechnologien einen Weg. Na dann, guten Appetit.